Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Catherine Newmark. Ganz herzlich willkommen. Es gibt einen sehr schönen Satz von Christa Wolf. Er ist mir lange in Erinnerung geblieben. Er steht am Anfang ihres Buches Kindheitsmuster. Sie schreibt da: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Und ja, die Vergangenheit, sie beschäftigt uns in Deutschland natürlich immer wieder, vor allem wenn es um den Holocaust und um die NS-Diktatur geht. Wir haben eine lang etablierte deutsche Erinnerungskultur, wir betreiben Vergangenheitsbewältigung. Aber man kann sich auch fragen, ob darin nicht genauso etwas liegt, wie Christa Wolf es beschreibt, ein solches uns fremdstellen und uns abtrennen. Und wenn ja, hat das Folgen für die Gegenwart? Es sind solche Fragen, die Max Czolek in den letzten Jahren intensiv umtreiben. Er ist Publizist und Lyriker. Vor 2 Jahren hat er in seinem Buch »Desintegriert euch« schon scharf das kritisiert, was er das deutsche Gedächtnistheater nennt. Also eine bestimmte Konstellation, ein Arrangement, wie in Deutschland gemeinhin an die NS-Zeit erinnert wird. Heute nun soll es um sein neues Buch gehen. Es heißt »Gegenwartsbewältigung«. Ganz herzlich willkommen, Max Czolek.
Hallo, ich freue mich, wieder in der Sendung zu sein.
Herr Czolek, in Ihrem neuen Buch vertiefen und radikalisieren Sie ja in gewisser Weise Ihre Kritik an unserer Vorstellung von einem deutschen Wir, von einer deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und ganz am Anfang des Buches schreiben Sie auch, dass gerade die Pandemie, die Corona-Krise, das Problem nochmal in besonderer Weise ans Licht bringe. Warum ist das so?
Ich bin mit dieser These nicht allein. Ich habe den Begriff des Kontrastmittels von der Autorin und Journalistin Caroline Ehmke mir geborgt. Ich glaube, dass ich in einer Situation wie dieser Pandemie, in einer Extremsituation, die Widersprüche verschärfen und vielleicht deutlicher sichtbar werden, als sie sonst sichtbar gewesen sind. Als ich an diesem Buch gearbeitet habe, nun kam die Krise genau an dem Zeitpunkt, als dieses Endlektorat anfing im März, war mir klar, dass ich ein Buch nicht veröffentlichen könnte unter dem Titel Gegenwartsbewältigung, ohne gleichzeitig auch auf diese außerordentliche gesellschaftliche Krisensituation einzugehen, die als Corona-Krise bekannt geworden ist. Und da fallen mir unterschiedliche Dinge auf. Es ist eine Art roter Faden, der durchs Buch zieht sich. Das eine ist die unterschiedliche Behandlung von Gesundheitskrisen, je nachdem, wen es trifft. Da verweise ich auf die AIDS-Krise der 80er Jahre und die Art und Weise, wie die AIDS-Krise damals als eine der Gesellschaft letztlich externe Krise, der Spiegel sprach damals von der schwulen Seuche AIDS, gesprochen wurde. Und warum das diesmal anders ist und was das möglicherweise mit einem Verständnis von uns und denen zu tun hat. Polemisch gesagt, wenn Oma und Opa bedroht sind, dann ist es plötzlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gegen die Krise zu kämpfen.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer beschränkten Solidarität. In welcher Weise äußert die sich und auf wen ist sie beschränkt?
Dieses Jahr oder vielleicht das Kalenderjahr von dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt gerade sprechen, ein Jahr zurück, ist ja nicht nur das Jahr der Corona-Krise, sondern auch eins, in dem andere Dinge passiert sind, zum Beispiel der Überfall auf eine Synagoge in Halle durch einen rechten Attentäter, der Angriff in Hanau auf Menschen in einer Shisha-Bar und die Kooperation der FDP und CDU mit der AfD in Thüringen. Es ist also auf eine Weise ein Jahr, in dem sehr viele verschiedene gesellschaftliche Konfliktlinien nochmal deutlich geworden sind. Und ich denke, auch da ist die Behandlung der Corona-Krise in ihrer Ernsthaftigkeit in einem starken Kontrast zu der Art und Weise, wie mit rechten Terrorismus in Deutschland umgegangen wird. Und zwar nicht nur Hanau und Halle als Extrembeispiele, sondern auch den nahezu wöchentlich aufgedeckten rechten Netzwerken in Polizei, Bundeswehr, Nachrichtendienst, Freiwilliger Feuerwehr und so weiter und so fort.
Das heißt also, es gibt sozusagen eine unterschiedliche Aufmerksamkeit auf Phänomene oder auf Krisen und Ihr Ansinnen wäre jetzt natürlich sozusagen ein Licht zu werfen auf die Krise, die Sie wahrnehmen, die Sie auch beschreiben als eine rasante Rückkehr des völkischen, rassistischen und antisemitischen Denkens in den letzten Jahren. Und das Interessante an Ihrem Ansatz ist ja, dass Sie das nicht als eine Art von neuen Phänomen, was ganz stark bricht mit unseren Traditionen, beschreiben, sondern als etwas, was eine tausendjährige Kontinuität hat, also nicht nur Nazizeit und jetzige Problemlage, sondern tatsächlich etwas, was tief im deutschen Denken und im deutschen Kanon, in der deutschen Kultur auch verankert ist.
In dem Buch gehe ich jetzt nicht 1000 Jahre zurück, sondern eher circa, sagen wir mal, 200, 250, wo ich mir anschaue, auf welche Weise funktioniert eigentlich die Konfiguration eines deutschen Nationalismus hierzulande, also der Vorstellung, wer wir sind, wo die Grenzen dieses Wirs liegen und was Menschen tun müssen, um Teil dieses Wirs zu werden. Und da ist doch bemerkenswert, nochmal auf den Begriff des Völkischen zurückzuschauen und sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Völkische mitnichten nur ein Phänomen des Nationalsozialismus ist, sondern eigentlich die Art und Weise, wie sich der deutsche Nationalismus konfiguriert und auch abgrenzt von Frankreich oder England im 18. Jahrhundert. Das ist sozusagen die eine Seite, dass wir eine ganz spezifische Tradition eines deutschen Nachdenkens über Nation und Volk verstanden als eine ethnische Gruppe mit einer bestimmten Kultur haben. Und gleichzeitig interessiert mich die Verbindung, die dieses, sagen wir mal, politische Denken mit einem bestimmten Verständnis von Kultur hat. Also die Vorstellung, dass es ein deutsches Volk gibt und dieses Volk eine ganz bestimmte Kultur hat und diese Kultur eigentlich die Qualität der, sagen wir mal, Überlegenheit der deutschen Nation, des deutschen Volkes belegt. Am deutschen Wesen soll die ganze Welt genesen, ist ein Konzept, was ganz stark mit einer bestimmten kulturellen Leistung zusammengedacht wird. Das heißt, Kultur und Politik sind traditionell in Deutschland eigentlich nicht voneinander zu trennen. Und nun erleben wir aber nach 1945 eine Situation, in der diese Trennung vehement vorgenommen wird. Und da gucke ich mir nochmal die Gründe an, die das haben könnte. Einerseits der Versuch aus der langdeutschen Geschichte etwas Positives zu bewahren, was nicht berührt oder beschmutzt ist von der politischen, völkischen Denktradition. Darum die Aussage, Kultur hat mit Politik nichts zu tun. Und andererseits natürlich der Versuch, so etwas wie ein positives deutsches Selbstbild überhaupt erst wieder zu ermöglichen. Auch da ist ein bestimmtes Kulturverständnis instrumentell.
Und in Ihrer Auffassung, das haben Sie ja auch schon in Ihrem letzten Buch ziemlich eingehend beschrieben, hat eben auch die deutsche Erinnerungskultur partizipiert in gewisser Weise an dieser Verschränkung eines deutschen Kulturbegriffs mit einem deutschen Volksbegriff. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau. Vielleicht, um nochmal auf den Begriff der beschränkten Solidarität zurückzukommen. Es gibt eine, sagen wir mal, sehr grundlegende Vorstellung davon, was gute deutsche Kultur ist, die mit der bösen deutschen Politik nichts zu tun hat. Und diese Vorstellung fundiert die Möglichkeit, so etwas wie ein positives deutsches Selbstbild, aber natürlich auch so etwas wie eine deutsche Leitkultur überhaupt zu denken. Denn wenn die deutsche Leitkultur nicht entkoppelt wäre von der Politik, dann könnte man sie auch nicht als positiven Orientierungsmaßstab behaupten. Das bedeutet, was ich hier sage, hat mitnichten nur etwas mit der AfD zum Beispiel zu tun, sondern mit grundlegenden Konzepten, über die wir oder eine deutsche Gesellschaft versucht, sich die Gegenwart zu erklären und zurechtzulegen. Und die Pointe der Gegenwartsbewältigung, in Abgrenzung vielleicht auch zu einer Vergangenheitsbewältigung, ist, dass man nochmal stärker den Blick darauf schärft, ob diese Konzepte überhaupt noch in der Lage sind, die Bedrohungssituation, so wie sie sich heute für eine plurale Demokratie stellt, zu bewältigen. Und ich würde argumentieren, sowohl in Desintegriert euch als auch in Gegenwartsbewältigung, dass Konzepte wie Integration, wie Leitkultur, wie Heimat letztlich auf bestimmten politischen Denktraditionen und Vorstellungsräumen darüber, wie Gesellschaft funktioniert, beruhen, die nicht mehr angemessen sind, um die radikale Vielfalt der Gesellschaft abzubilden und letztlich auch einen Schutz darzustellen gegen das Wiederaufkommen, das Wiederstarkwerden von rechten und völkischen Politiken.
In dem Zusammenhang ist ja auch sehr interessant das Schlagwort, was man in letzter Zeit oft hört und dem Sie sich auch widmen, das Schlagwort vom Hufeisen oder die Hufeisentheorie in der Politik, die in gewisser Weise auch von so einer Idee einer Leitkultur oder einer politischen Mitte ausgeht, die sich gegen die Extreme auf beiden Seiten zur Wehr setzen müsse. Für Sie ist das ein völliges Unding. Warum?
Die Hufeisentheorie ist ein sehr gutes Beispiel für eine ganz bestimmte Art von, sagen wir mal, einer eher konservativen, eher bürgerlichen politischen Position aus, sich Deutschland nach 45 zurechtzulegen. Man glaubt, Deutschland nach 45 müsste gleichermaßen sich gegen links wie rechts abgrenzen, sodass sowas wie die gute bürgerliche Mitte entsteht. Nun gibt es, glaube ich, empirisch einfach gerade in diesem Jahr gute Beispiele dafür, dass diese bürgerliche Mitte in dieser Abgrenzung so nicht funktioniert. Der Fall Thüringen, die Kooperation von AfD mit CDU und FDP wurde ja auch grundlegend begründet damit, dass man keinen Linken, Bodo Ramelow, wieder zu einem Ministerpräsidenten machen wollte. Und zwar, weil man selber bürgerliche Mitte ist und die Linken so gefährlich sind wie die Rechten. Das ist nüchtern besehen natürlich Quatsch, weil jemand wie Bodo Ramelow ganz anders im politischen Feld steht, viel weniger eine Art, sagen wir mal, Abschaffung von Demokratie vor Augen hat, nämlich gar nicht, als die AfD, mit der man kooperiert hat. Das heißt, diese Vorstellung der bürgerlichen Mitte ist hier nicht mehr leistungsfähig, kann eigentlich die Herausforderung nicht mehr bewältigen, wenn sie in die Kooperation mit der AfD mündet. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, und das ist, glaube ich, ein historischer eher, der nochmal danach fragt, was ist eigentlich die BRD und die DDR nach 45 als Staatengebilde und auf welchen normativen Grundlagen basieren die eigentlich? Und wenn wir uns das Grundgesetz zum Beispiel anschauen, dann sehen wir sehr deutlich, dass das Grundgesetz im Geiste einer Verhinderung des Nationalsozialismus und einer Rückkehr dieser Art von Bedrohung für die Demokratie gestaltet wurde. Das bedeutet, das Grundgesetz ist, wenn irgendwas, antifaschistisch. Die Idee eines sozusagen klaren Antifaschismus, einer wehrhaft demokratischen Position gegen diese Art von völkischen nationalsozialistischen Modellen, ist nun aber gerade das, was eine bürgerliche Mitte nicht denken möchte. Lieber fragt sie danach, was für eine große Erzählung wir denn brauchen, und kommt dann mit so Konzepten wie Heimat. Mir kommt es so vor, als würde man sozusagen in einem Schulzimmer sitzen und fragen, hat hier irgendjemand was zu sagen? Der Antifaschismus meldet sich die ganze Zeit, man sagt niemand wirklich, na dann müssen wir Heimat erfinden. Das ist doch das Kurios, und ich glaube, dass diese Weigerung gegenüber einer offen zutage liegenden Position, die dem Grundgesetz eingeschrieben ist, eine ist, die sich in der Hufeisentheorie nochmal reflektiert und die, glaube ich, nicht in der Lage ist, auf die Bedrohungen, die wir heute erleben, angemessen zu reagieren. Darum plädiere ich für sowas wie einen postmigrantischen Antifaschismus, also eine Neufassung der antifaschistischen Grundhaltung, die diese Bundesrepublik letztlich begründet hat.
Dann ist eigentlich die Mitte ist der Antifaschismus und die Leitkultur der Heimat ist sozusagen unbewusst oder halbbewusst schon sozusagen in diesem Völkischen gefärbt, dass man doch so gerne loswerden möchte.
Also schon von Mitte zu sprechen, ist eigentlich zu weit einzugehen auf die Vorstellung von Gesellschaft, die dieses Hufeisenparadigma letztlich trägt. Ich glaube tatsächlich, dass man, sagen wir mal, unterschiedliche Konzepte bemühen kann, um sowas wie Gegenwart zu bewältigen, um sich zurechtzulegen, was ist eigentlich die Problematik, die eine Gesellschaft konfrontieren muss. Und wenn man Integration sagt oder Leitkultur, dann sagt man, das größte Problem einer Gesellschaft ist ihre Vielfalt. Die müssen wir bewältigen, die müssen wir managen. Und deswegen müssen sich die Leute an Leitkultur orientieren, deswegen müssen sich die Leute, die hier sind, hineinbewegen, also integrieren, weil eine Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn sie relativ harmonisch und relativ ähnlich ist. Diese Vorstellung ist, würde ich argumentieren, eine, die nicht erst nach 45 entsteht, sondern die eine lange Tradition hat in Deutschland und eben zurückgreift auf die gleichen nationalistisch-völkischen Konfigurationen, auf die auch die AfD zurückgreift. Das bedeutet, wir haben hier eigentlich ähnliche Vehikel, die von der AfD nur noch intensiviert oder extremer gemacht werden, aber nicht wirklich eine Gegenposition. Und die Frage, die sich, glaube ich, jetzt seit dem Aufkommen der AfD noch mal deutlicher stellt und seit die Attentate rechter Terroristen tödlicher noch mal vielleicht wieder zurückkehren, in den 90er Jahren gab es ja schon mal eine vergleichbare Welle, ist, auf welche Weise lässt sich Gesellschaft eigentlich so denken, dass sie alle schützt und nicht nur manche?
Und darauf müssen wir gleich noch näher eingehen, was sozusagen die positiven Gegenentwürfe wären. Ich will noch eine Frage stellen, weil das auch ein Thema Ihres Buches ist, das Sie beschäftigt, aber natürlich auch viele, viele Menschen heutzutage beschäftigt. Ist es nämlich die Frage nach den unterschiedlichen Traditionen des Antifaschismus in Ost- und Westdeutschland. Sie selber stammen ja aus Ost-Berlin, aus einer Familie nicht nur mit jüdischer, sondern auch kommunistischer Tradition, also aus dem Herzen des Antifaschismus. Und die Frage, die sich ja ganz viele stellen und die wirklich irritierend ist, ist, warum gerade in der ehemaligen DDR mit ihrer starken antifaschistischen Tradition dieses völkische Denken derzeit so attraktiv zu sein scheint.
Ja, das ist tatsächlich eine der zentralen Fragen, denen ich mich auch in dem neuen Essay-Band widme, weil, um diesen Widerspruch nochmal auch ein bisschen noch zu verschärfen vielleicht, man ja so richtig erst in die Krise des Antifaschismus der DDR gerät, wenn man ihn ernst nimmt. Also wenn man nicht sagt, naja, das war ja eh nur alles Fassade, sondern wenn man sagt, nee, tatsächlich war das ein positiver Entwurf, den die DDR ganz anders als die BRD zur Grundlage erklärt hat, nach 45 als Staatengebilde. Und das würde ich auch erstmal ernst nehmen und sagen, da hatte die DDR tatsächlich der BRD einiges voraus, also hat auf eine ganz andere Weise diese Wehrhaftigkeit in den Vordergrund gerückt. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum diejenigen Juden und Jüdinnen, die nach 45 zurückkamen in das Gebiet, was davor das Deutsche Reich gewesen war, tendenziell in ihrer Mehrheit in die DDR gingen, zumindest in den ersten Jahren. Und jetzt muss man fragen, was ist eigentlich passiert oder was hat nicht funktioniert an diesem Antifaschismus, wenn wir sehen, dass in den 90er Jahren auf den Gebieten, die davor noch DDR waren, plötzlich diese ganzen völkischen und Nazi-Strukturen sehr schnell Fuß fassen können und sehr schnell anfangen, eine Dominanz zumindest auf dem Land außerhalb der Städte zu entwickeln. Das heißt also jetzt sozusagen, wir nehmen die DDR ernst und weil wir sie ernst nehmen, entsteht das Problem. Und hier würde ich sagen, wird doch sichtbar, dass es eine Art Vermittlungsschwierigkeit gegeben haben muss zwischen einer antifaschistisch, überzeugt antifaschistischen Politik und Literatur und Kunst- und Kulturszene und gleichzeitig einer Bevölkerung, die den Antifaschismus wahrscheinlich anders verstanden hat. Nämlich, und das ähnelt sich dann wieder mit den Erzählungen in Westdeutschland nach 45, die man als Vergangenheitsbewältigung bezeichnen könnte, als Möglichkeit, die eigene Verstrickung mit dem NS zu dethematisieren. Wenn nämlich tatsächlich die DDR per Definition antifaschistisch war, dann gab es auch keine Notwendigkeit mehr, sich selber mit den familiären Verstrickungen zu beschäftigen. Dass diese Verstrickungen existierten, ist ja offensichtlich, weil es ja die gleiche Bevölkerung war, die wenige Jahre zuvor noch die NationalsozialistInnen mehrheitlich gewählt hatte.
Herr Czollig, wir haben jetzt viel Problemanalyse schon betrieben, viele Dinge beschrieben und wir müssen jetzt über die Gegenentwürfe, die Sie ja auch präsentieren, nachdenken. Ein großes Thema ist bei Ihnen natürlich die Kunst und die Literatur insbesondere. Sie sind ja auch Lyriker. Sie haben in Ihrem Buch diesen wunderbaren Ausdruck von der wehrhaften Poesie. Inwiefern kann die Poesie wehrhaft sein und gerade nicht in dieses Apolitische, was Sie ja auch stark kritisieren, verfallen?
Ja, genau. Also der Begriff der wehrhaften Poesie ist einer, den ich seit letztem Jahr zusammen mit meinem Lyrikverleger Jo Frank und noch anderen entwickle und probiere klarer zu fassen. Vielleicht ist erstmal wichtig zu beschreiben, was ist eigentlich der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen. Und da sehe ich einen Doppelten. Das eine ist die bereits beschriebene, tradierte Abgrenzung der Kunst und Kultur von Gesellschaft und von politischer Gegenwart. Ich glaube tatsächlich, dass diese Abgrenzung sich nur dadurch richtig verstehen lässt, dass man einerseits versteht, was ist eigentlich so ein romantisches Kunstideal der überzeitlichen, nicht gesellschaftlich gebundenen, quasi metaphysischen Kunst und gleichzeitig das Bedürfnis nach 45 so etwas wie eine neue deutsche Position überhaupt zu erschreiben und zu erfinden. Und ich glaube, da war Kunst und Kultur Komplizen letztlich. Weil ja, wenn man sagt, Kunst und Kultur haben mit Gesellschaft zu tun, man nicht sagt, das muss nur positiv laufen. Und da würde ich sagen, lässt man der Kunst einerseits keinen Raum, das zu tun, was sie eigentlich relevant macht, nämlich ihren Bezug auf die Gegenwart. Und andererseits lässt man sie zu einfach vom Haken, indem man sagt, naja, Kunst hat ja eh nichts mit Gesellschaft zu tun, also brauchen wir uns auch eigentlich keine Fragen stellen, die politischer oder kritischer Natur sind. Die Gegenposition würde dann sowas sagen, wie das eine moralisierende Perspektive auf Kunst und Kultur. Das ist die Ausgangssituation. Dagegen, glaube ich, ist es wichtig, nochmal klarzumachen, dass es ein reiches und volles Archiv in der deutschen Geschichte gibt von Autorinnen und Autoren, aber auch KünstlerInnen, die schon immer jenseits der Leitkultur geschrieben und gearbeitet haben und die Kunst und Kultur auch schon immer auf eine andere Weise verbunden mit Gesellschaft gesehen haben, als es gemeinhin behauptet wird oder beschrieben wird. Und dazu zählen natürlich auch Autorinnen und Autoren im deutschen Kanon, wie Heinrich Heine, ein vehement politischer Autor, aber auch wie Paul Celan zum Beispiel oder auch Nelly Sachs, die ja auch tendenziell eher als enigmatische, versöhnliche, nicht weiter mit dem politischen Tagesgeschehen befasste Autoren fokussiert. Das heißt, wehrhafte Poesie probiert den Blick scharf zu stellen auf eine Art anderes Archiv. Und dieses andere Archiv ist nicht um seiner selbst willen wichtig. Das wäre vielleicht auch schon ein wichtiger Punkt zu sagen. Damit fangen wir erst an, sowas wie migrantische Kunst, jüdische Kunst, feministische Kunst und so weiter auch historisch als Teil einer deutschen Kulturgeschichte anzuerkennen. Und zwar nicht als einer, den man ein bisschen abkanzelt, indem man sagt, na gut, aber sie hatten mit Politik zu tun, sondern den man ernst nimmt als ein Reservoir. Und als ein Reservoir, wofür eigentlich? Und das ist vielleicht die wichtigste Pointe für uns letztes Jahr, als wir angefangen haben, mit dem Begriff zu arbeiten gewesen, als ein Reservoir, um die Herausforderungen der Gegenwart angemessen zu bewältigen oder darauf zu reagieren. Also die Frage, wenn die AfD tatsächlich, wie wir es jetzt gerade erleben, massiv in die Kulturpolitik hineingeht und probiert, sowas wie das Maxim-Gorki-Theater trockenzulegen, indem man die ganzen Finanzen abzieht, dann ist doch schon die Frage, ob man künstlerischerseits darauf irgendwie reagieren kann. Und zwar nicht nur als Staatsbürger, sondern auch qua Künstler und Künstlerin sein.
Diese Vorstellung einer politischen, wehrhaften Kunst, das ist das eine. Das andere ist das Stichwort, was Sie eben auch schon erwähnten, nämlich die Kritik daran wäre eben so etwas wie Moralisierung, dass man Kunst in einer unrechtmäßigen Weise zum Gegenstand der Moral macht. Sie machen das in Ihrem Buch sehr schön. Exerzieren Sie es durch an dem Beispiel des Gedichts von Eugen Gomringer, was an einer Hochschulfassade angemalt war und was die Studierenden dann weghaben wollten, weil es ihnen nicht mehr gefiel. Und das wurde dann sozusagen skandalisiert zur Zensur, Maulkorb, Kunstverbot, also was Sie sehr schön kritisieren als sozusagen eine unangemessene Vorstellung von unpolitischer Kunst. Wir haben jetzt nochmal einen irgendwie fast ähnlich gelagerten Fall. Also wir haben die Kabarettistin Lisa Eckert, der Antisemitismus vorgeworfen wird. Es gab eine Absage, eine Zusage beim Harbourfront Literaturfestival und schon wieder haben wir es zu tun mit einer Empörung. Auch der Schriftstellerverband PEN spricht in einem offenen Brief von Blockwartmentalität. Wir haben hier also so eine Art von Streit vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Vorstellungen dessen, was Kunst kann und was sie soll?
Ja, ganz sicherlich. Ich glaube, dass die Reaktion von der Kulturstaatsministerin vom PEN und so weiter, sowohl aufs Gomringer-Gedicht als auch jetzt der PEN auf den Fall Lisa Eckert, wo nochmal klar wird, was eigentlich das Kultur- und Kunstverständnis einer bestimmten Generation sicherlich auch und einer bestimmten organisierten Form von Literatur in Deutschland ist. Und das ist das beschriebene Verständnis von Kunst muss frei sein, wo ich übrigens überhaupt keine Einwände zu habe, aber Kunst muss auch frei sein von jeder Beurteilung, die politisch oder gesellschaftskritisch ist. Und diesen Schritt würde ich nicht mitgehen. Ich würde sagen, in den letzten paar hundert Jahren fallen mir wenig Beispiele ein, an die sich nicht sinnvoll die Frage des Bezugs auf Gesellschaft und die kritische Reflexion des Verhältnisses des Kunstwerkes zu Gesellschaft stellen ließe. Ich glaube tatsächlich, dass das eine fiktive Vorstellung davon ist, wie Literatur nie war und wie sie auch in der Gegenwart nicht funktioniert. Und das gilt natürlich auch für Satire. Wenn Kurt Tucholsky sagt, Satire darf alles, dann sagt er damit nicht gleichzeitig, und sie darf auf gar keinen Fall kritisiert werden. Der Fall Lisa Eckert ist darum nochmal interessant, weil hier eine Situation behauptet wird, die so nicht stattgefunden hat. Nämlich eine vermeintliche Drohung von Seiten eines sogenannten schwarzen Blocks, der dann dazu geführt hat, dass sowohl der Veranstaltungsort als auch die Veranstalter sich entschieden haben, dieser Drohung aus Angst vor Gewalt aus dem Weg zu gehen und Lisa Eckert auszuladen. Jetzt haben Nachforschungen gezeigt, dass diese Drohung nie stattgefunden hat, sondern dass stattdessen besorgte Rückmeldung aus der Nachbarschaft kam. Und nun frage ich mich, was bedeutet denn besorgte Rückmeldung? Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn Leute zum Beispiel Judith Butler zu einer Konferenz einladen und ich mich an diese Leute wende, weil ich sie kenne, weil ich ihnen freundschaftlich verbunden bin und sage, also Judith Butler hat wichtige Bücher geschrieben, super interessante Wissenschaftlerin. Gleichzeitig wisst ihr denn, dass Judith Butler eine Unterstützerin von BDS ist? Also Boykott, Divestment, Sanctions, was ja in Deutschland gerade ein sozusagen wichtiger Punkt ist der Kritik und der Diskussion über Antisemitismus. Wisst ihr das? Und wenn ihr es wisst, wisst ihr auch, dass ihr dafür Proteste und Kritik erleben werdet. Und dann überlegen sich die Veranstalter, na gut, ja, stimmt, also darüber haben wir gar nicht nachgedacht oder vielleicht haben wir darüber nachgedacht, aber haben uns das nicht so klar gemacht. Und jetzt entscheiden wir uns, Butler auszuladen. Was dann öffentlich aber kommuniziert wird, ist, aus Angst vor den Protesten gegen BDS haben wir Butler ausgeladen, was natürlich nur die halbe Wahrheit ist. Man könnte auch sagen, wir haben uns irgendwie nicht ganz klar gemacht oder wussten vielleicht auch nicht, dass Lisa Eckert Antisemitismus vorgeworfen wird und jetzt wird uns die Sache zu heiß. Ich glaube, das ist das, was faktisch passiert ist. Es gab keine Drohung von Seiten eines ominösen schwarzen Blocks und es gibt auch keine linke Cancel Culture in diesem Fall, auf die dann von Seiten liberaler und vielleicht konservativer Autoren und Autoren stark Bezug genommen wird. Das heißt, hier wird was in der Fantasie, wo man glaubt, dass links wie rechts genau schlimm sind, links muss also genauso radikal wie rechts sein, also muss eine linke Gewaltandrohung auch stattfinden, wird projiziert auf einen Fall, der diese Situation überhaupt nicht hergibt.
Also das wäre aus Ihrer Perspektive ein Fall, wo sozusagen im Namen der Kunstfreiheit genau wieder diese Art von Symmetrisierung linker und rechter Bedrohung hergestellt wird und eben dieser, Sie nannten ihn schon, dieser sehr umstrittene Begriff der Cancel Culture, der quasi oft gegen links verwendet wird, also dass alles abgesagt werden soll, was nicht genehm ist, dass das sozusagen als eine politische Waffe eingesetzt wird in dem Versuch, aus rechts und links eine ähnliche Bedrohungslage abzuleiten.
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was sich da in den Reaktionen spiegelt und zwar sehr unprofessionell spiegelt, bevor die Journalistinnen und Journalisten angemessen Recherche angestellt haben, ob es sich überhaupt so verhält. Und das ist immer ein, würde ich als Soziologe auch sagen, ein starkes Indiz für Ideologie, dass man Dinge übernimmt, von denen man eh weiß, dass sie passieren und nicht nochmal fragt, ob sie wirklich so passiert sind. Gleichzeitig denke ich, und darauf gehe ich in meinem Buch auch in Bezug aufs Gommeringer-Gedicht nochmal ein, dass die Vorstellung, überall müsste jede Kunst gezeigt werden, schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht. Wir würden auch an einen Kindergarten kein Bukowski-Gedicht hängen. Und ich glaube, wir wären uns alle einig, dass wir auch in einem Märchenbuch von Grimms kein antisemitisches Märchen in der Kinderausgabe abdrucken. Das ist nicht Zensur. Zensur wäre, dass dieses antisemitische Märchen sozusagen überhaupt nicht mehr auffindbar ist. Und das ist ja nicht der Fall. Ich kann in eine Bibliothek gehen und mir diese Dinge anschauen. Lisa Eckert kann an allen möglichen Orten auftreten. Und Eugen Gommeringer ist ein sehr bekannter, viel gelesener und hochgeehrter Autor. Es ging tatsächlich auch in dieser Debatte um die Frage, ob das Gedicht Avenidas, wo Frauen besungen werden und Blumen und Alleen, ob das angemessen ist an einer Hochschule für kritische soziale Arbeit. Und das ist doch eine Frage, die gesellschaftlich ausgehandelt werden kann und die mit sowas wie Kunstfreiheit erstmal überhaupt nichts zu tun hat.
Herr Czolek, ich will ganz zum Schluss noch auf ein mehr politisches und weniger sozusagen kultur- und literaturtheoretisches Thema kommen. Ein zentrales Konzept bei Ihnen in der Gegenwartsbewältigung einer postmigrantischen Gesellschaft, einer nicht leitkulturell orientierten Gesellschaft ist das Konzept der Verbündeten. Also dass Minderheiten, die Diskriminierung erfahren, nicht nur diese Diskriminierung, diese Ungerechtigkeit anprangern, sondern auch miteinander sich verbünden oder auch jemand, der sich gar nicht einer Minderheit angehörig fühlt, sozusagen als Verbündeter auftritt. Und Sie schreiben auch sehr interessant, dass es möglicherweise sogar einfacher ist, aus einer Position, wo man selbst nicht Opfer dieser Diskriminierung ist, dafür zu handeln. Woraus man natürlich folgern könnte, dass es jetzt günstig wäre, wenn wir alle eigentlich erstmal wegkämen von der Frage, was verletzt uns und was diskriminiert uns und dahingehend, wo wir eigentlich Handlungsmacht haben und wo wir privilegiert sind. Das heißt beispielsweise, Sie als Jude müssten sich vor allem um Antirassismus kümmern, ich als Frau vor allem gegen die Islamfeindschaft vorgehen und den Antisemitismus und den Sexismus überlassen wir den jeweiligen Verbündeten auf der Gegenseite. Ich finde das ein wahnsinnig schönes Modell. Die Frage ist, funktioniert es, da es doch aber auch Interessenskonflikte gibt?
Danke für diese Frage. Vielleicht, um das ein bisschen zu strukturieren, ich nehme da Konzepte, die ich gemeinsam mit Lea Czolek, Gudrun Perko, Grün Kassner und so am Institut für Social Justice und Diversity als ein Modell entwickelt haben, gegen Diskriminierung vorzugehen. Und zwar ein Modell, was Diskriminierung nicht nur auf einer Linie denkt, sondern intersektional. Und der Intersektionalitätsbegriff ist ja derzeit viel in Gebrauch. Ich schlage in diesem Buch im Sinne des Instituts für Social Justice und Radical Diversity eine, sagen wir mal, Aktualisierung vor, die probiert, Intersektionalität nicht nur zu denken als eine Überschneidung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen, also dass eine schwarze Frau nicht nur Frau ist und schwarz ist und als auf beiden Ebenen Diskriminierung erlebt, sondern auch als schwarze Frau nochmal eine besondere Diskriminierung, sondern auch danach zu fragen, auf welche Weise wir auch komplex verortet sind in einer Gesellschaft, nicht nur jetzt an meinem Beispiel als jüdisch und ostdeutsch, was eine Diskriminierungskategorie wäre, sondern eben auch als Mann und als jemand, der aus einer gebildeten Familie kommt, der Bildung genossen hat und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese Frage wichtig ist, um uns unsere eigene Handlungsmacht zu erklären. Also zu verstehen, warum eigentlich Menschen, die gegen Diskriminierung aufbegehren, in der Lage sind, erfolgreich gegen Diskriminierung auch vorzugehen. Und da ist dieses Modell unterschiedlich von einer Vorstellung, jeder kämpft für sich alleine. Und da spielt das Konzept des Verbündetseins eine große Rolle, nämlich die Möglichkeit, dass wir uns nicht nur über unsere Position, also darüber, wer wir sind, zusammenfinden, sondern auch, was wir wollen. Dahinter steht für mich allerdings nicht so sehr, dass ich jetzt aus einer jüdischen Perspektive gar nicht mehr gegen Antisemitismus vorgehe, sondern eher, dass wir ein Modell denken lernen, in dem nicht nur Juden gegen Antisemitismus, Frauen gegen Sexismus und so weiter vorgehen, sondern in dem wir das gemeinsam mit Verbündeten tun, die ein Interesse daran haben, diese Gesellschaft so zu denken, dass sie alle schützt und nicht nur manche. Oder, um mit Adorno zu sprechen, eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Nicht zuletzt der, dass wir alle irgendwann mehr oder weniger oder auf unterschiedlichen Ebenen wahrscheinlich Diskriminierung erfahren. Als Kinder, wenn wir alt und krank sind vielleicht und so weiter und so fort. Das heißt, die Vorstellung oder die Perspektive am Ende, die in Gegenwartsbewältigung in dem neuen Buch vorgeschlagen wird von mir, ist eine, die Identitätspolitik ernst nimmt als eine sehr erfolgreiche Konzeption der letzten 30 Jahre, die auch in Deutschland zu wichtigen Erfolgen geführt hat. Homo-Ehe, Frauen in der Bundeswehr vielleicht, Antidiskriminierungsgesetzgebung und so weiter. Und gleichzeitig mit der Identitätspolitik über sie hinaus zu denken und zu fragen, okay, aber wie schaffen wir es eigentlich jetzt, Bündnisse gesellschaftlich so zu denken, dass tatsächlich auch eine Art Wucht entsteht? Eine Wucht, die ja jetzt auch schon bei sowas wie der Unteilbar-Bündnissen der großen Demonstration entsteht, die sich eben nicht mehr nur erklären lässt darüber, dass sich hier Diskriminierte zusammenfinden, sondern alle möglichen Menschen, die ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft eine andere wird.
Und dass die Gesellschaft eine andere werden soll, davon ist Gegenwartsbewältigung das Buch ein sehr schönes Zeugnis, wie der Weg dahin aussehen könnte. Und die Gegenwart, sie wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Sie ist immer zu bewältigen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Max Czolek.
Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Und das Buch von Max Czolek, es ist ab morgen im Buchhandel erhältlich. Gegenwartsbewältigung heißt es. Erschienen ist es im Hansa Verlag. 208 Seiten kosten 20 €.